Click and Rush, Folge Nummer 12 in voller Kapelle. Das heißt, mindestens eine Stunde so ein bisschen quatschen mit Ed Uli Hebel und Ed Joachim Hebel. Vorneweg, sorry für diesen komischen Quatsch zur Einleitung. Freut mich tatsächlich wieder zurück zu sein nach 14 Tagen, die jetzt vergangen sind. Sorry nochmal dafür, das war einfach zu viel die letzten Wochen oder die letzte Woche, sodass ich das nicht hätte schaffen können, bei euch zu sein. Macht aber nichts, das heißt ja, dass wir heute wieder miteinander verbringen können. Und wie es immer so ist, in vollen Kapellen und allen anderen Floskeln, die man dann so bemühen kann, ist ja sowieso einiges passiert am letzten Spieltag in der Premier League. Vorher aber, ich glaube, das ist sinnvoll, um es auch aktuell zu halten, gibt es eine kleine Neuigkeit, die wir ganz kurz einzuordnen haben. Die Gruppen für die WM-Qualifikation für Katar 2022 sind ausgelost und logischerweise interessiert uns jetzt vor allem die Gruppe der deutschen Nationalmannschaft, die fehlenden Leader. Nee. Uns interessieren die Engländer, Gruppe I, die Gegner heißen Polen, Ungarn, Albanien, Andorra und San Marino. Die WM-Qualifikation ist ja jetzt für Southgate schon wichtig, weil sie ja sich jetzt nicht über die Nations League qualifizieren können fürs Turnier, sondern eben jetzt durch diese Qualifikation müssen. Hast du Angst bei der Gruppe?
Nein. Also Polen ist mit Sicherheit ein unangenehmer Gegner. Ungarn, ja, an einem guten Tag, aber ich glaube, das sollte passen, glaube ich. Also ich habe wirklich die Gruppen alle mal durchgeschaut und da wird es einfach, ja, im ersten Mal muss man lang suchen, bis man dann endlich das Team findet, auf das es ankommt, weil so viele Gruppen sind und so viele Mannschaften. Aber also ich glaube, das ist machbar.
Ja, glaube ich auch. Also Polen, hast du schon gesagt, das ist so potenziell so ein, ich sage jetzt mal, Tschechien-Spiel von der letzten Europameisterschaftsqualifikation, wo es eventuell mal in Polen vor allen Dingen schief gehen könnte. Gut ausgebildete Truppe. Bei Ungarn wissen wir alle, da ist gerade ein bisschen los was in Richtung Junioren, Verbesserungen und dergleichen. Albanien ist, glaube ich, auch tatsächlich ein unangenehmerer Gegner. Aber logisch, alles schon Mannschaften, die jetzt England besiegen muss. Und Andorra, San Marino, ich glaube, das ist die Zeit nicht wert, dass wir über die reden würden, sondern das ist gesetzt, dass sie die schlagen müssen. Und es wird so sein wie auch bei der EM-Qualifikation. Auf den ersten Blick war das recht unfallfrei und ganz gemütlich. Aber genau hingeguckt hat, da gab es eben schon so die Phasen, in denen man dachte, ja, das hätte auch schief gehen können.
So ein bisschen
zum Beispiel. Ja, und also ich glaube, in der Kürze können wir es auch dann jetzt für jetzt abschließen, weil es ja noch auch wenig sinnvoll ist. Wir müssen ja auch mal warten, was passiert nach der Europameisterschaft bei den Polen. Also ich will darauf hinaus, ob da nicht vielleicht jemand zurücktritt, beispielsweise, je nachdem, wie das da auch läuft, weitergeht und so weiter. Für den Moment machbare Gruppe, da waren schwerere Gegner aus Top 2 und 3, glaube ich, drin, als es gekommen ist. So, dann müssen wir natürlich jetzt zum letzten Spieltag gehen und auch da müssen wir dann vielleicht chronologisch werden. Es gibt ein Thema, das sich jetzt abzeichnet, weil es die nächste Niederlage gegeben hat gegen Leicester. Aus dem Spiel kann man gleich ein paar Themen mitnehmen. Und da müssen wir jetzt mal anfangen mit Sheffield United, die immer noch jetzt inzwischen schon abgehängt hinten dran stehen.
Ja, ist Wahnsinn, also nur ein Punkt aus den ersten 11 Spielen, das ist natürlich weit zu wenig für das Team von Chris Wilder. Es ist schon fast historisch, muss man echt sagen, es läuft wirklich überhaupt nicht und ja, alle hätten sich eigentlich mehr erwartet, wie natürlich logischerweise auch. Also ich muss echt sagen, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, dass es so hingeht. Ja, es ist natürlich schon heftig, dass es wirklich so kommt. Die sind ja wirklich oftmals auch dabei, aber es funktioniert einfach nicht. Also ich hab's rausgeschrieben, ja, das einzige Team, das nach 11 Spielen weniger als 3 Punkte hatte und nicht abgestiegen ist, war 1952 Stoke City. Die letzten Teams, die je 2 Punkte hatten nach 11 Spielen, das waren Manchester City 95-96. Was eigentlich auch schon krass ist, dass man City da noch irgendwo in solchen Gefilden irgendwo mal hatte. Und dann Sunderland 16-17, die hatten beide jeweils 2 Punkte und beide sind jeweils abgestiegen. Also das heißt, rein statistisch gesehen, ja, ist es sehr wahrscheinlich, dass es das für Sheffield war. Aber natürlich nur die doofe Statistik, ja. Ich glaube, dass es schon so ist. Sie haben, jetzt kann man es hochrechnen, 8 der 10 Niederlagen haben sie quasi mit nur einem Punkt, mit einem Tor Abstand nur verloren. Also sie lassen sich nicht abschießen, das ist das Positive, aber sie verlieren die Spiele halt trotzdem. Also wer Leicester die Partie gesehen hat, ich habe es ja kommentiert, kurioserweise, ich habe dann doch irgendwie immer die wahnsinnigen Partien, wo dann wirklich dann Geschichten rauskommen. Im Endeffekt haben sie gut gespielt, gut dagegen gehalten. Ich habe es gesagt, auch lange wieder das Sheffield gewesen, wie wir es gekannt haben. Sie haben diesen Advice von Chris Wilder angenommen, hey, wir haben uns wirklich hingesetzt, uns wirklich rausgenommen und gesagt, was hat uns denn stark gemacht? Und das wollen wir wieder machen. Und sie haben es versucht, es hat über einen Zeitraum gut geklappt, es hat lange so ausgesehen, als wäre es ein 1-1 und wenigstens, dass sie da einem, ja, vermeintlichen Top-Team, darüber kann man streiten, ob sie sind oder nicht, aber sie haben hätten ihnen beinahe einen Punkt wenigstens abgetrotzt. Und dann kommt halt Jamie Vardy und versaut die Party. Aber im Grunde genommen, ja, es ist echt schon sehr, sehr schade, dass Sheffield ja im Endeffekt dann wieder verloren hat.
Also das muss man ja schon auch sagen, so weit, wie du ja auch schon versucht hast, das Positive rauszuarbeiten, kurz davor gewesen, zweiten Saisonpunkt zu holen. Ob das jetzt so gut ist zu dem Zeitpunkt, ist was anderes. Aber das ist die Situation, aus der sie jetzt arbeiten müssen. Und dann müssen wir ja mal grundsätzlich auch auf die Leistung hinaus. Und das hängt ja zusammen mit der psychologischen Situation irgendwo. Ich kann mich erinnern, dass wir bei dem Wiederaufnahme-Vorschau-Podcast damals mit Chris McCarthy, damals schon gesagt haben, vielleicht wäre es gut aus der Sicht Sheffields, die ja noch um die Europa League haben spielen können, vielleicht wäre es clever und sinnvoll, wenn die gar nicht so viel nachdenken würden. Möglicherweise ist das jetzt gerade passiert, weil so viel hat sich ja grundsätzlich am Spiel erstmal gar nicht geändert. Es klappt halt nur nicht mehr.
Ja, 4,2% Chancenverwertung. Also alles unter 10 ist Katastrophe. 4,2. Das ist wievielte Chance muss geht dann rein? Das ist ja, also das muss man sich mal überlegen, ja. Also wie viel da, das ist ja irre. Und ich habe in Mathematik jetzt nicht so gut aufgepasst, aber ich weiß, dass das auch nicht unbedingt gut ist. Sie haben vor dieser Partie vier Tore erzielt und hätten 12 schießen müssen. Da merkt man mal, wie viele Großchancen da daneben gehen. Und das ist das große Problem. Das haben wir letzte Saison ja schon gesagt. Dass eigentlich die Laufwerte stimmen. Die Defensive hat ja auch immer gestimmt. Sie kassieren jetzt nicht übermäßig viel Gegentore. Mehr als letzte Saison, ja. Aber nicht irgendwie katastrophal schrecklich. Sie werden nicht abgeschossen oder so. Aber sie kriegen es halt im letzten Drittel überhaupt nicht hin, Qualität irgendwie zu zeigen. Das ist das große Problem. Die Streuung der Flanken ist wirklich wild. Also wenn du das, glaube ich, malen müsstest mit einem Pinsel, ich glaube, Ulis kleine Tochter kann das wahrscheinlich schon besser und es wird nicht so ein verqueres Gemälde dann, als das, was da wirklich rauskommt teilweise. Es sind wirklich Pinselstriche dabei, die gehen irgendwo ganz übers Bild hinaus. Und im Endeffekt auch die Chancenverwertung. Also Oliver Burke kriegt den Ball perfekt in die Gasse gespielt, muss eigentlich nur einen Kontakt machen, um am Torhüter vorbeizugehen und stolpert dann. Das kann nicht, also das sind genau solche Dinge eben. Es fehlt dann, es wird zu viel nachgedacht, das macht man auch Unvermögen im letzten Drittel. Da fehlt einfach die Qualität. Dieses Gerüst, das Wilder aufgebaut hat, ist eins, das trägt und das eigentlich Statik vermittelt. Problem ist halt nur, dass diese einzelnen Teile viel zu sehr wackeln momentan und dann wird es doch wieder ein großes, ganzes Gemenge. Und jetzt stelle ich dir die Frage der Fragen, Wilder entlassen oder mit ihm weitermachen?
Also ich glaube, die Chance hat er sich verdient, das hat er sich erarbeitet, dass er jetzt zeigen darf, dass er das kann und ich traue es ihm auch zu. Nummer eins, der kennt und lebt den Verein, der hat jetzt 2 Aufstiege mit denen hinter sich, der hat, ohne den wären die gar nicht da. Jetzt weiß ich, dass das natürlich immer irgendwann als Argument hinten wegbricht. Und zum Zweiten, glaube ich, gibt es keinen, der so einen Zugang zu der Truppe findet, so wie er sie zusammengestellt hat für genau das. Und drittens, und ich glaube, wenn ich jetzt dann einfach mal romantisch, ich will es auch gern sehen, dass es nochmal umdreht. Das Gute ist ja das, trotz der schlechten Ausbeute, sie sind ja jetzt noch nicht meilenweit weg, aber es muss jetzt dann natürlich schon losgehen. Und man merkt ihm jetzt auch an, dass er langsam aber sicher etwas dünnhäutiger wird. Und auch, das glaube ich, tut ganz gut deutlicher jetzt auch wird in Richtung der Mannschaft. Auch nochmal jetzt klar gemacht hat, dass er mit einigen Entscheidungen, insbesondere jetzt auch vom Wadi-Tochter, nicht zufrieden war. Und das ist jetzt, glaube ich, auch wichtig, dass er jetzt auch durchaus mal zeigt, dass es nicht immer alles so weitergeht. Die Frage ist natürlich, ist immer da ein bisschen zu gemütlich geworden. Ich erinnere mich an den Podcast mit Christopher Schinder, den letzten, als er darüber gesprochen hatte, über die Komfortzone, falls ihr euch erinnert, bei Huddersfield in der zweiten Premier League-Saison, dass man irgendwie nicht mehr diese Dynamik mit reingenommen hat ins zweite Jahr und man auch irgendwann mal so zwischendrüber nachgedacht hat, wie gut lief denn das alles, Nummer 1 und Nummer 2, dann auch, dass man einfach für sich so das Gefühl kriegt, oh, jetzt bin ich ein Premier League-Spieler, jetzt werden mir hier Sachen hinterhergetragen und dergleichen mehr und grundsätzlich vielleicht, wenn man mal drüber nachdenkt, was haben wir denn hier alles geschafft, um das zu verarbeiten? Und ich bin gespannt, ob auch er selbst sicherlich auch, der ist ja auch nicht ganz, kann sich ja nicht freimachen von diesen Gedanken, ob er selbst auch das schafft, die die richtigen Schlüsse und die richtige Ansprache dafür zu finden. Da bin ich schon gespannt. Aber also zutrauen tue ich es immer nicht. Ich will es auch sehen und ich glaube auch, dass das wäre dumm, den jetzt zu entlassen. Das halte ich für ziemlich blöd.
Ja, also alle englischen Experten meinten, das wäre absoluter Selbstmord, das zu tun. Er selbst sagt, er ist der beste Chris Wilder, der er jemals war. Gut, muss er natürlich auch sagen, logisch. Aber er sagt eben so quasi, er kennt die Liga jetzt besser, er kennt das Team besser, er hat mehr Erfahrung, er ist ruhiger und dementsprechend, wie gesagt, ohne ihn wären sie nicht da. Klar, dieses Argument wackelt als erstes. Trotzdem, die wissen ja ganz genau, wo es hinkommt. Ich habe mir das mal letztens überlegt. Wenn man sich den Kader mal anschaut, die erste Mannschaft, da wäre wahrscheinlich einer gesetzt bei allen anderen Premierligisten oder vielleicht bei 90% der Premierligisten, machen wir es mal so aus.
Können Sie wahrscheinlich selbst die Championship
noch. Und das wäre Sander Berge wahrscheinlich, der wirklich irgendwo spielen kann. Aber der Rest ist, wer kannte den George Baldock vor dieser Saison? Wer kannte den Ender Stevens vor der letzten Saison? Wer kannte den solche Typen? Das ist wirklich Wahnsinn, wenn man sich mal überlegt. Norwood, Landström, das sind alles Typen, keine Ahnung. Dann musst du aufsteigen, musst du auflaufen mit Keane Brine. Wer kannte denn den vor den letzten Spielen? Das muss man sich mal überlegen. Und du hast natürlich mit Ramsdale und so alles okay, aber Egan ist jemand, der hat es auf dem siebten Weg irgendwie in die Premier League geschafft. Dasselbe gilt für Basham zum Beispiel, der hat die Karriere schon beendet gehabt. Das sind lauter so Typen. Burke, der wurde überall irgendwo rausgewurschtelt. Also im Endeffekt, das ist ein Team, das eigentlich über dieses Konstrukt in die Premier League gekommen ist, sich über dieses Konstrukt in der Premier League gehalten hat. Und irgendwann ist halt dann, ja, reicht dieses Konstrukt nicht mehr, sondern jetzt geht irgendwann auch mal um Klasse. Und da muss man böse sagen, es ist ein Unterschied, wenn man sich anschaut, West Brom oder Fulham oder sowas, das sind eher Spieler oder Mannschaften mit Premier League Spielern, die haben 2-3 drin oder sowas, und denen geht's aber auch schlecht, ja, und Burnley ja genauso. Also du brauchst einfach die Qualität spielerisch, um ein bisschen mehr zu machen als sie, oder zumindest auch Abschlussqualität, die haben sie nicht, und ja, ist halt schwierig. Langfristig ist es einfach zu wenig für Sheffield, glaube ich. Was aber, und das ist immer das große Problem, man sagt ja immer, die sind jetzt, oh, Abstieg und Katastrophe und wie kann es sein, das ist ein Negativfall, bla bla bla. Ich glaube eher, dass der Aufstieg ein absolutes Wunder war.
Ja, und die erste Saison vor allem.
Genau, und die sind einfach total glücklich, dass sie da sein durften und sein dürfen aktuell. Und vielleicht haben sie Hoffnung, mit diesen Fallschirmzahlungen im nächsten Jahr ein bisschen stärker zurückzukommen, das über Jahre hinweg aufzubauen und dann irgendwann auch mal ein Team zu sein, das sich langfristig festhält. Für die Stadt Sheffield würde es mich enorm freuen. Das ist ein Fußballstandard, der gehört in die Premier League. Und irgendwann wird es auch wieder funktionieren, bin ich mir ganz sicher. Aber ich glaube einfach, in dieser Saison sie werden auf jeden Fall bis zum Schluss mit dem Abstieg zu tun haben. Was ich ihnen schon zutraue, ist, die werden auf jeden Fall immer voll overdressed anlaufen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die werden jedes Mal dort im Anzug erscheinen. Die wissen, worum es geht. Da bin ich mir ganz sicher. Und das ist eben genau das, was ich bei manchen Mannschaften manchmal... Also Einstellungsfragen wirst du bei Sheffield mit Sicherheit nie haben. Nie.
Aber jetzt stelle ich dir natürlich die Frage aller Fragen. Wo ist da der Leader? Das ist immer das Wichtigste.
Das ist immer die wichtigste Frage. Du musst ja mal aufpassen. In sämtlichen Diskussionsrunden oder in sämtlichen Artikeln oder irgendwas, irgendwo, wenn ihr mal lest, wenn irgendjemand keine Lösung mehr hat, da wird nicht sportlich angegangen. Was ist taktisch der Fehler? Ist die Abwehr? Wann stehen? Wie, wann, wo? Ist das System falsch? Hat der Trainer die falschen Spieler aufgestellt? Sondern heißt es immer, die haben keine Leader. Und ich glaube, dass Sheffield wahrscheinlich auch keine Leader. Ich glaube, das Problem ist, Jack O'Connell ist halt wirklich verletzt. Also der ist ein Leader. Und Billy Sharp ist Kapitän, sitzt da auf der Bank. Also vielleicht kann man da die Diskussion aufmachen. Wieso spielt der Kapitän nicht?
Zweite Frage, warum haben sie Hummels nicht zurück? Nee, sorry. Also lass uns davon weggehen. Wir beide sind also der Meinung, der muss da jetzt erstmal weitermachen. Ich meine, das muss man ja sagen. Das ist ja das Gute, dass nach 11 Spielen ohne Sieg trotzdem immer noch 10 Niederlagen noch dazu gemerkt.
Krass, ja.
Dass trotzdem immer noch nur 6 Punkte sind. Und die sind theoretisch jetzt in diesem Dezember recht schnell aufzuholen. Also das ist ja der Vorteil jetzt, dass auch das Nachdenken nicht mehr möglich ist, sondern jetzt müssen sie wieder spielen. Und da sind dann, das ist ja so ähnlich, wie wir es auch schon vermutet haben bei den, oder nach der Wiederaufnahme, dass eventuell die Mannschaften mit einem einstudierteren, automatisierteren Korsett vielleicht dann besser sind. Ich gehe immer auch davon aus, ob das stimmt oder nicht, aber würde ich denken, dass diese Mannschaften dann auch um diese Feiertage, wo dann auch mal schwierigere Gegner etwas leichter werden, in Anführungszeichen, weil die ebenfalls müde sind, so eben ähnlich Ende Dezember, Anfang Januar, Mitte Januar, wo dann auch FA Cup wieder einsetzt und so. Und da traue ich ihnen dann zu, dass sie eben mit den Dingen, die du ja gesagt hast, und die werden sie ja nicht jetzt einfach aufhören, da muss halt wieder Selbstvertrauen rein, das traue ich ihnen zu. Ich denke jetzt, sie können das schaffen mit Wilder, und ich würde es mir darüber hinaus einfach auch wünschen, weil, und das ist ja auch der Punkt, es ist ja nicht so lange her, dass wir, ich weiß gar nicht, ob das eine Frage, glaube ich, war in einem der Fragen-Podcasts während der Unterbrechungszeit, ob wir uns Wilder bei einem der Top 6 Clubs vorstellen können. Auch zu Recht, weil der Wahnsinnsarbeit geleistet hat in den Jahren bei Sheffield und alleine deshalb, auch wenn ich weiß, dass das nicht gilt als Wert im Profifußball, aber allein deshalb würde ich es mir halt wünschen, dass er
so ein bisschen eine Chance bekommt.
Ja, genau. Und ansonsten muss man halt dann quatschen, das hilft ja nichts. Also, das zum einen und zum anderen, da sind wir ja schon gewesen sozusagen, gab es eben ganz spät ein Tor erzielt durch Jamie Vardy und den Jubel da dran, der ja auch in unserer Hörerschaft wenigstens dafür gesorgt hat, dass man mal diskutieren wollte. Sagen wir es mal vorsichtig.
Ja, ich weiß nicht, für die Leute, die es nicht gesehen haben, es werden wahrscheinlich nicht so viele sein, weil dann plötzlich auch Seiten sich befähigt fühlen, über Premier League zu berichten und zu posten, die es davor nicht getan haben, weil es natürlich Jamie Vardy funktioniert, das ist ja klar. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, Jamie Vardy rennt 90. Minute, er macht das Tor, 2-1 Siegtreffer, rennt dann an die Eckflagge und grätscht die in sauberster Manier ab. Was schon mehrere gemacht haben, aber er tut es so, dass diese Plastik, glaube ich, war es, in 1000 Teile zerspringt. Und daraufhin gab es natürlich mega die einen jubeln, sagen typisch Jamie Vardy, die andere Seite sagt, erstens ist es unsportlich, zweitens, und jetzt kommt natürlich der Punkt, der es ein bisschen delikat macht, die Flagge war in Regenbogenflaggen, oder es war eine Regenbogenflagge, was natürlich der Gay Pride Bewegung, und ich glaube, ich weiß nicht, wie man es nennt, nennt man es Gay Pride oder der Diversität, nennen wir es mal so, pro Diversität, ich glaube, das ist dann am saubersten zugeordnet ist und dementsprechend natürlich jetzt Leute daraus machen, er hätte das absichtlich gemacht, er hätte das wissen müssen, er hätte das sehen müssen, er hat das absichtlich gemacht, das ist ein Zeichen, ein politisches Zeichen, also, ja, jetzt frage ich dich erstmal, ist es das? Glaubst du, dass es ein politisches Zeichen war? Oder war es einfach nur Jamie Vardy, der durchdreht?
Also zuzutrauen wäre ihm schon auch Ersteres. Aber nee, also bitte, jetzt machen wir es mal nicht größer, als es ist. Ich glaube, der hätte jede Eckfahne weggeflankt, die ihm da entgegengekommen wäre, unabhängig der Farbe. Da bin ich mir auch recht sicher, dass das so war. Und also das wäre mir jetzt viel, viel zu groß, da jetzt ein Thema draus zu machen, weil dann müsste er sich ja vorgenommen haben, dass er dann auf jeden Fall da irgendwann mal hinläuft und dann diese Eckfahne, wie es noch nie passiert ist, wie du es gesagt hast, einmal zu zersplittern, das halte ich, nein, also tut mir leid. Das ist mir, ich kann schon verstehen und das aber, das zeigt auch zeitgleich, in welcher Welt wir jetzt aktuell leben, dass man hinter allem irgendwelche Zeichen vermutet und sicherlich gibt's die da draußen auch, aber jetzt bitte, also wenn wir jetzt beim Fußball, bei einem Siegtreffer, also es wäre jetzt noch was anderes, wenn es einfach eine Aktion gewesen wäre und er in Richtung läuft und die 3 Minuten anvisiert, also übertrieben formuliert
jetzt. Er läuft schon lange, das muss man schon sagen.
Naja,
aber ich bin bei dir.
Kann ja auch sein, dass er lange in Richtung Eckfahne läuft, das mag ja alles sein, genau. Aber also ob er jetzt lange in Richtung Regenbogeneckfahne läuft, das wage ich mal stark zu bezweifeln. Und also so weit möchte ich auch nicht gehen.
Und jetzt kommt nämlich der Punkt der Punkte. Jamie Vardy, was viele nicht wissen, ist geboren in Sheffield. Jamie Vardy ist als Sheffield Wednesday-Fan aufgewachsen. Jamie Vardy hat in der Jugend von Sheffield Wednesday gespielt. So, er ist zurück in Sheffield. Was glaubt ihr, was da los sein wird? Da werden mehrere Kumpels, mehrere Freunde, Familie, Verwandte dieses Spiel natürlich davor schon gehypt haben, wie auch immer. Dann schießt er in der 90. Minute das 2-1 in einem Spiel, in dem sie sich enorm schwer getan haben. Und in dem er davor schon eine große Chance vergeben hat. Und dann macht er dieses Tor in der 90. Minute. Und dann ist Jamie Vardy, so wie wir ihn kennen, ein sehr, sehr, sehr emotionaler Typ. So. Ich glaube, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, der weiß, wenn es gegen den Ex-Verein geht, dann bist du irgendwie, aber ich glaube, wenn es gegen den Rivalen geht, deiner Kindheit, das ist doch für den eine Freude, dass der Sheffield United eins auswischen konnte. Ganz einfach, das ist mal der Punkt. So, und ich habe es auch schon mal gemacht, ich habe zum Beispiel gegen meinen Ex-Verein mal ein Tor geschossen, da bin ich auch durchgedreht, weil ich wollte es denen einfach zeigen. So, das ist der Punkt, jetzt ist es nicht sein Ex-Verein, aber der hat mit Sicherheit eine Vergangenheit mit Sheffield United und dementsprechend, ja, dreht der durch, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich habe es auch gestern gesagt, ich habe auch mit einem sehr berühmten Kollegen von mir telefoniert heute, den wirklich jeder kennt wahrscheinlich, und habe einfach gesagt, glaubst du, der hätte das auch gemacht, wenn da ein Bild von seiner Mama drauf gewesen wäre auf der Wegflagge? Das glaube ich, hätte er gar nicht erkannt. Der hat sich einfach gedacht, wer ist die Alte auf dem Bild und hätte es doch...
Ja, ehrlicherweise auch das wäre ihm zuzutrauen.
Ja, auch das wäre ihm zuzutrauen, ja. Also insofern, das Ding ist ja das, es ist schon so oft vorgekommen, dass da jemand raus ist und das versucht hat. 90% der Fälle klappt diese Eckflagge halt zurück und es passiert nichts. Hier ist sie halt zersplittert. So, wenn jemand ein Problem haben sollte, Jamie Vardy hat genug Geld, seid euch da mal sicher, dass er 17 Eckfahnen kaufen kann, wahrscheinlich sogar den ganzen Eckfahren-Firma. Da geht's mal schon los. Und zweitens, was ich auch gehört habe, zum Beispiel, wir sollen es nicht feiern. Wir feiern das mitnichten. Ist das eine spektakuläre Szene? Ja, mit Sicherheit. Also, sonst hättet ihr nicht geantwortet. Sonst hättet ihr ja nicht geliked. Sonst hättet ihr nicht geschrieben, das geht nicht. Sonst hättet ihr nicht geschrieben, wow, cool. Oder geht gar nicht. Oder Idiot. Oder super. Oder das ist natürlich eine außergewöhnliche Situation. Sonst würden diese ganzen Nachrichtensender und Sportsender das auch nicht irgendwo verwenden. Sondern dann würden die auch sagen, komm, interessiert ja keinen Menschen. Jamie Vardy interessiert keinen. Und diese Aktion interessiert keinen. Warum interessiert's? Es sind Emotionen. Es ist nicht jedes Spiel so. Und es ist Jamie Vardy. Das sind schon ein paar Punkte, wo man sagen kann, da kann man sich dafür entscheiden, das zu posten. Deswegen haben wir es ja auch getan. Weil wir wussten, das ist ein cooler Post irgendwo. Finden wir jetzt diese Aktion gut? Nee, nicht unbedingt. Hat er damit eine gelbe Karte verdient? Ja, die hat er auch bekommen. Und damit ist das Thema für mich auch durch. Jetzt dann irgendwie zu sagen, ja, da war ja eine Flagge drauf und da war ja sonst irgendwas drauf und so. Also wenn ihr so argumentiert, dann glaube ich, dürft ihr gar nichts mehr machen, weil dann dürftet ihr auch nicht, was ich zu Edeka reingehen, weil der Besitzer von Edeka hat schon mal, was weiß ich. Also das ist ja eine Diskussion, die kann man dann immer führen. Ich glaube nicht, dass Jamie Vardy hier ein Zeichen setzen wollte. Das ist für mich Emotion. Er ist dafür bestraft worden. Es ist trotzdem irgendwie eine witzige Situation oder eine kuriose Situation. Und damit ist das Ding auch durch. Ist halt typisch Jamie Vardy. Das, glaube ich, ist zusammengefasst in einem Satz. Mit seinen Ups und Downs. Der Typ ist manchmal Genie, ist sehr, sehr oft Genie, ist auch manchmal Wahnsinn. Aber genau deswegen hat er ja so viele Fans und deswegen ist er der Typ, der er ist. Und dementsprechend, damit, glaube ich, ist auch alles gut. Also da jetzt zu sagen, ja, der muss sich entschuldigen, der muss dazu, was weiß ich. Ich weiß nicht, ich finde immer, ich mag diese, ich weiß auch, dass dieser Begriff Cancel Culture immer mittlerweile so ein bisschen negativ behaftet ist. Ich mag das einfach nicht. Wenn jemand, wir sagen immer, wir beschweren uns immer. Spieler sagen nichts mehr. Spieler machen nichts mehr. Spieler gehen nicht mehr zu Interviews. Die geben immer nur noch vorgefertigte Aktionen. Die machen auf dem Feld auch nichts mehr. Und dann hast du mal so jemanden wie Jamie Vardy, der einfach er selbst ist, so wie er ist. Und dann sagen wir, der muss sich jetzt entschuldigen. Der muss das machen. Der muss das machen. Finde ich, ist einfach nicht richtig. Ich glaube, dass solche Typen uns gut tun, was nicht heißt, dass man alles gut finden muss, was auch nicht heißt, dass er damit rausgehen soll ohne irgendetwas. Die gelbe Karte nimmt er gerne an. Wenn es eine Strafe gibt, nimmt er die mit Sicherheit auch gerne an. Fände ich auch okay, theoretisch, wenn man sagen würde, 10.000 Euro Strafe, keine Ahnung, was weiß ich. Er muss die Flagge bezahlen, er muss die Flagge selbst einpflanzen, keine Ahnung. Dann bin ich auch dabei, aber die Aktion war an sich ein Farbklecks. Und dementsprechend, mein Gott, dann ist auch gut. Also, weiß nicht, was sollen wir jetzt machen? Ins Gefängnis stecken oder er soll sich entschuldigen oder zurücktreten, nein, was ja immer gefordert wird, um Gottes Willen.
Mir ist solch eine Aktion oder Reaktion ist wahrscheinlich das richtigere Wort viel, viel lieber als irgendwas Geskriptetes, so wie Balotelli damals mit zum Beispiel dem Selfie-Jubel oder sowas, wo er ja dieses seit 100 Jahren einstudiert oder was weiß ich auch, die Spider-Man-Masken und das alles. Da bin ich raus, das macht mir keinen Spaß, da ist mir sowas lieber, was offensichtlich, und das kann man sich ja bei ihm vorstellen, weil er jetzt nicht gerade auf Valium ist, dass der einfach so durchdreht, das aus besagten Gründen, und auch wenn nicht, ist es wurscht. Ich glaube, ein Siegtor in der 90. Minute oder noch später kann dich immer mal so emotionalisieren.
In deiner Heimatstadt?
Ja, aber ich sage ja, selbst wenn das aussparen, selbst dann wird es für mich noch erklärbar sein, warum das so passiert. Und das ist immer schwierig für Gruppen zu sprechen, das ist eh ganz, ganz schwierig, oder für Bewegungen oder wie auch immer ihr es, in welcher Größenordnung ihr es für euch einsortieren wollt. Aber ich würde auch den Menschen, Gruppen, die sich davon jetzt vielleicht beleidigt fühlen, auch raten, dass man bitte an sinnvolleren Fronten kämpft, weil das wird das Thema ernst zu nehmen haben. Da glaube ich, haben wir immer wieder für gesprochen in diesem Podcast. Ja, aber bitte jetzt nicht drüber reden, ob Jamie Vardy eine Eckfahne zertreten hat, auf der auch Mickey Mouse hätte drauf sein können, und dann wäre er, weiß ich nicht, der, also wo fangen wir an, wo hören wir auf? Wenn es einfach nur eine gelbe Fahne gewesen wäre, dann wäre es vielleicht gegen Gelbwesten gewesen. Ich weiß nicht, Entschuldigung, das ist mir zu groß.
Ich habe von Harald Schmidt gelernt, dass Walt Disney sehr, sehr gute Anwälte hat und die auch gerne benutzt. Ich wäre mit der Mickey Maus sehr, sehr vorsichtig.
Ja, also ich werde diesen Kampf kämpfen, weil ich bin ein echter Leader. Aber nee, also belassen wir es einfach dabei. Das war ein Jubel, den kann man gut oder schlecht finden, und fertig.
Ja, deswegen, man merkt ja, also deswegen, es ist ein, aber genau, stell dir mal vor, das wäre nicht passiert, es ist doch schön, dass wir solche Geschichten haben, ehrlich gesagt. Und nicht jede Geschichte, die irgendwie dann im Endeffekt ja auch zu verurteilen ist, muss weg, sondern es ist einfach, manchmal ist das witzig und.
Ja, oder auch nicht.
Das ja, ist auch nicht. Aber wenn, schmunzeln musste ich gestern trotzdem, wenn, also ist okay.
Wenn ihr den Typen komisch findet, da gäbe es diversere Gründe, ja, genau. den schlecht zu finden, als das jetzt hier, ja, ehrlich gesagt, weil der hat sich seine Verfehlungen geleistet, weshalb man, also 100% freisprechen wollen, würde ich ihn jetzt auch nicht im Vorfeld, genau. oder dass da nicht irgendwie was dabei war, aber das allein den Gedankengang, der macht es dann auch schon wieder seltsam, tatsächlich. Also ich würde es einfach lassen, ehrlich gesagt. Und das ist auch kein Vandalismus oder irgendwas dergleichen. Entschuldigung. Okay, lass uns zum nächsten Thema kommen und das rundet dann irgendwie doch alles ab. Komisches Duell eigentlich, weil Sheffield gegen Liverpool ganz drüber steht. Aber in Wahrheit ist es natürlich Wilder und Klopp, die sich in den letzten Wochen etwas näher gekommen sind, ohne sich wirklich näher zu kommen. Und da hat die Presse natürlich auch immer großen Spaß und konfrontiert jeweils den anderen mit Aussagen und fragt dann mal nach. Ursprünglich ging es um die Einwechselregel. Klopp hatte schon recht offen und vehement immer mal wieder gefordert, dass es 5 Einwechselspieler sein sollten. Wilder ist bei 3 und entsprechend hat man dann Chris Wilder gefragt, was er denn zu Klopps Idee hält und er hat nur gemeint, dass Klopp selbstsüchtig sei, wenn man das so übersetzen
egoistisch,
kann.
Egoistisch, ja.
Egoistisch, besser, genau, nicht ganz so krass und natürlich nur an Liverpool denkt und diese Clubs, die großen Clubs generell denken an die großen Clubs, nicht so sehr an die kleinen, also weder an Sheffield noch an Gesamtengland und das wiederum hat man natürlich Klopp gezeigt und Klopp hat des Öfteren dann erstmal abgewiegelt, dann aber doch wieder eine Spitze gesetzt, indem er beispielsweise gesagt hat, ja, frag einfach mal Chris Wilder nach einer Verletzung im Spiel, wie man das hätte besser verhindern können. Und da ist natürlich gehörige Portion Sarkasmus mit drin.
Ja, er sagt auch, er sei eben egoistisch, also zurückgeschossen. Also es ging ewig hin und her zwischen den beiden. Und irgendwann hat dann einfach nur Chris Wilder meinte daraufhin einfach nur, Klopp sei einfach ein guter Politiker. Jetzt die Frage der Fragen, ist Jürgen Klopp einfach ein guter Politiker? Würdest du sagen, ja? Ja, weil ich fand diese Überschrift schon. Da muss ich schmunzeln drüber, ehrlich gesagt.
Ja, also und das ist jetzt nicht der Vorwurf, den ich hier mache, weil das gehört halt dazu, wenn du inzwischen Manager, und das ist ja der Begriff, ist ja ganz passend, eines solchen Top-Teams, eines Weltvereins bist, dann musst du Politiker sein. Und also an dem Punkt habe ich jetzt kein Problem damit. Wir haben ja öfter an der Stelle schon mal dann rausgearbeitet, was uns weniger gut gefällt. Aber damit, dass Klopp jetzt erstmal im Sinne seines Teams denkt, handelt und fordert, ja bitte, also logisch.
Ja, vor allem macht Wilder das ja auch. Also ich meine, er sagt, das ist ja das Ding, also das war nicht in derselben Pressekonferenz, aber wenn man sich herleitet, das haben wir letzte Woche schon durchgearbeitet, mit Chris auch, warum Chris Wilder 5 wechseln möchte oder bei 3 wechseln bleiben möchte, ist, weil er sagt, die großen Vereine werden so einfach mehr geschont. Wir können es uns gar nicht leisten, 5 Spieler aufs Feld zu schicken, weil ich habe nicht 5 gleichwertige Spieler auf der Bank sitzen. Und wenn man sich dann überlegt, dass Liverpool es natürlich sehr, sehr wohl hat, schleicht deren Ermüdungsprozess natürlich langsamer voran. Und das ist ja genau der Punkt. Und dann ist das natürlich schon egoistisch, wenn du sagst, mir bringt's nichts, denen bringt's aber was, also sag ich mal nein. Das ist ja genau der Punkt. Also im Endeffekt ist es genau das Ding. Also es gab eine Abstimmung, wer waren wo wie. Bin mir jetzt nicht mehr genau sicher, wie es ausging. Ich glaube 14-6 oder sowas, glaube ich, ging es aus dagegen. Ja. Irgend sowas. Also im Endeffekt, er braucht halt eine Mehrheit, die gab es nicht und Punkt. Weil die kleineren Clubs natürlich sagen, nein, das wollen wir nicht. Und dann ist das Thema, glaube ich, auch schon wieder ziemlich schnell erledigt. Dass Jürgen Klopp pro Liverpool denkt, ist absolut richtig. Dass Chris Wilder pro kleine Teams denkt, ist absolut richtig. Das ist absolut normal. Und dann treffen sich da halt 2, die, glaube ich, wahrscheinlich, wenn die bei dem Bier sitzen würden, sich ganz gut verstehen würden, aber halt jetzt einfach Interessen vertreten. Das mit den Politiker musste ich kurz schmunzeln, weil natürlich Jürgen Klopp schon auf seine Art und Weise es einfach so gut versteht, wie kein anderer auf diesem Planeten wahrscheinlich, dich für seine Sache irgendwie einzuspannen. Ich glaube, das hat er einfach drauf. Im Endeffekt, wenn ihr ein Thema setzt, dann nehmen es die englischen Medien wohlwollend auf, dann nehmen es Kollegen wohlwollender auf, weil es dann einfach so sympathisch verpackt, dass man denkt, hat er eigentlich einen Punkt. Ist ja richtig. Und er regt sich dann auch immer so auf über die Obrigkeiten, was auch gut ankommt beim gemeinen Fan, was auch beim Journalisten gut ankommt, weil natürlich, das ist wieder natürlich Kritikpotenzial oder du hast wieder ein Potenzial, einfach einen Artikel zu schreiben. Also das macht er schon sehr, sehr clever. Und daran ist nichts Negatives zu finden. Also das ist im Endeffekt jemand, der seine Interessen vertritt und das halt nicht irgendwie mit zack, hier ist meine Akte, die haue ich jetzt immer am Tisch, das sind meine Forderungen. Sondern er macht das sehr clever und irgendwo natürlich auch charmant. Warum nicht? Also, warum nicht Jürgen Klopp in die Politik?
Ja. Ich weiß ja auch nicht.
Das ist ein Leader.
Ja.
Da bin ich mir sicher.
Aber er stellt sich halt der Presse nie.
Ja, das stimmt.
Das kann man tatsächlich
sagen. Das kann man
auch nicht sagen. Dieser die etwas Spitze platte Gedanke, das funktioniert halt. Nee, also ich glaube auch, Wilder ist ja dann auch schon, wie hat er gesagt, ich habe jetzt keine Lust so im Endeffekt und dann gemeint, ja klar, ich würde es wahrscheinlich auch so machen wie er, das war auch gar nicht so böse gemeint. Ja, das ist dann auch ganz gut, dass er diese Klasse zeigt. Das wird natürlich, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, 27. Februar gibt es das Duell der beiden, da wird das 100% nochmal aufgewärmt und das ist dann auch vielleicht eine ganz nette Begleiterscheinung, aber sportlich werden die Teams dann so weit auseinander sein und dann
ist wahrscheinlich diese, maximal.
Ja, genau. Und dann ist diese Entscheidung hoffentlich auch schon wieder ein Stück weit in die Ferne gerutscht, weil das Leben da draußen wieder etwas normaler geworden ist, hoffentlich. Und dann müssen wir diese 5- und 3er-Wechseldiskussion auch gar nicht mehr führen, weil die langweilt mich noch viel mehr, als das, dass da die Medien jetzt darauf aufspringen, auf Wilder gegen Klopp. Das ist ja, hat ja auch was. Also es ist ja auch von beiden, das sind jetzt auch keine Leute, die sie nicht wehren können auf der rhetorischen Ebene. Deswegen ist es ja ganz witzig, dass man das so liest, aber ich würde es jetzt auch nicht.
Ja, aber das ist halt genau der Punkt. Konflikte, wie heißt es immer, Controversy Sells, hat letztes Mal ein Medienschaffender ein Buch geschrieben darüber. Das ist einfach so, immer wenn solche Kontroversen sind, die machen einfach Geld, das ist der Punkt. Und das ist ja auch, das ist ja bei allen Diskussionen so, ja. Wenn in der Wissenschaft einer sagt, ich glaube, der Virus entwickelt sich nach Richtung A, der andere sagt in Richtung B, dann machen die Medien draus, die streiten sich. Nein, das ist der ganz normale wissenschaftliche Diskurs. Der eine hat eine andere Erkenntnis als der andere. Und das ist doch hier im Fußball genau das Gleiche. Es sollte doch normal sein, dass der eine sagen kann, nee, finde ich nicht. Ich sehe es anders. Ich glaube, ich finde 3 Wechsel besser. Und dass die beiden, wie gesagt, die werden wahrscheinlich auch bei einem Bier, würden die am Tisch sitzen, würden streiten oder würden wahrscheinlich miteinander diskutieren und wären auch ein bisschen lauter und emotionaler. Und danach würden sich die in den Arm nehmen und würden sagen, du bist ein cooler Typ. Nee, du bist ein cooler Typ. Ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao. Aber die Medien machen natürlich daraus Mord und Totschlag. Die beiden hassen sich. Also so überspitzt natürlich jetzt, aber es geht dann immer in die Richtung Wilder versus Klopp und so weiter und so fort. Der Pay-Per-View-Fight. Irgendwann in meinem Weg. Boah, das ist mir immer zu viel einfach, weil ich glaube, dann sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin, dann traut sich irgendwann gar keiner mehr irgendetwas sagen, weil es immer irgendwo gleich in der Manege gezogen wird und in den Boxring verlagert wird.
Und bei Liverpool so oder so fehlen halt auch die Leader, deswegen sind sie halt auch im Moment nur Tabellenzweiter. Und Achtung, jetzt kommt diese Wahnsinnsüberleitung zu dem wahrscheinlich meist beachteten Spiel an dem Spieltag und das war das Nord-London-Derby, das ohnehin immer beachtet ist, aber in dem Fall aufgrund des Ausgangs vielleicht sogar noch mehr beachtet worden. Da gibt es ein paar Implikationen, die wir, glaube ich, rausziehen können. Die Spurs sind jetzt Tabellenführer nach 11 Spieltagen, 24 Punkte. Team, das normalerweise, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, eher schlecht startet. Das eher kann man sich fast sparen. Und Arsenal ist jetzt 15. mit 13 Punkten aus 11 Spielen. Da ist auch die Frage, ist es so, wie es die Tabelle sagt?
Also ich muss echt mal nachschauen, weil man bei Tottenham ja schon auch manchmal das Gefühl hat, dass sie, ja, also ich habe schon noch in Erinnerung, jetzt nicht so ganz genau, die hatten auch mal ein paar Spiele, wo es nicht so funktioniert hat, aber tatsächlich haben die seit dem ersten Spieltag verloren und seither gar nicht mehr verloren. Das ist eigentlich schon irre, also das muss man schon sagen. Respekt, 10 Spiele jetzt in Folge lang nicht verloren, Arsenal geschlagen mit 2-0. In einem Spiel, in dem sie eigentlich in der zweiten Hälfte nicht mehr stattgefunden haben und trotzdem wieder einfach so gnadenlos effizient sind. Und dann kann man schon sagen, ein wenig platt, aber hinten sauber stehen, genauso wie es gegen Chelsea zuletzt der Fall war. Da haben dann Son und Kane es nicht rausreißen können, deshalb 0-0, aber die 0 steht. Diesmal hast du halt Son und Kane, die es wieder machen. Und das als, es ist so einfach, hinten sauber stehen, vorne auf Son und Kane hoffen, denen den Ball in die Hand geben ohne Arrivederci. Genauso hat es funktioniert und da muss man sagen, Respekt, wenn du 10 Spiele in Folge ungeschlagen bist, wenn du da oben stehst, als Tabellenführer mit, wie auch immer, also das ist wirklich etwas, wo ich sagen muss, Respekt. Also das nötigt mir jeglichen Respekt ab, weil wir haben ja vorher noch gesprochen, vor der Saison, was bei dieser Mannschaft eigentlich alles fehlt, was gefehlt hat, und was auch in den letzten Jahren falsch gelaufen ist und im Endeffekt Pochettino dafür bezahlen musste. Und jetzt dann so wieder zurückzukehren und auf der Stelle ein Spitzenteam zu sein, vorübergehend, aber zumindest mal auf jeden Fall, Respekt.
Ja, und das Ganze bei dem Terminkalender, also die waren ja so früh schon mit Europa League Qualifikation, Europa League Pokal und so zu schaffen und jetzt dann da zu stehen, wenn sie das jetzt, also ich meine, das sagen wir ja dann Jahr für Jahr, und letztes Jahr haben wir um die Zeit dann wieder ungefähr angefangen mit dem Podcast. Jetzt Dezember, Januar, da wird es jetzt interessant. Also da neigst du dazu, vielleicht die Meisterschaft zu verspielen oder aber zu gewinnen, wenn du nämlich nicht verlierst oder sie nicht verspielst. Und ich glaube, wir lernen jetzt über Tottenham gerade einiges dazu. Und eins, das ist jetzt eine generelle Beobachtung, und die kann man grundsätzlich fast anwenden für alle Ligen oder für generell den europäischen Fußball im Moment. Und das hängt vielleicht auch zusammen mit der Pandemie und den ganzen Auswirkungen, jetzt auch dieses engen Terminkalenders, Verletzungen und bla bla. Aktuell sind es eher die passiveren Teams oder der passivere Spielstil, der nochmal über Gebühr Erfolg hat. Also vielleicht jetzt nicht nur ausschließlich an der Tabellenspitze steht, aber es ist schon wieder sichtbar, die Organisation gegen den Ball, das Tempo verschleppen, das Tempo drosseln, eher effektiveres, effizienteres Pressing zu bringen, ist momentan gefragter als das sich verausgabende, tiefen, verrückt und gut ansehnliche Spiel. So grundsätzlich die Beobachtung. Und da zählt ja schon auch, also ich meine, Tottenham ist jetzt, das haben wir ja schon auch vor einem guten Jahr gesagt, aber der Tottenham ist ein Voll-Mourinho-Team inzwischen.
Ja, absolut. Also, es ist schon beeindruckend. Ich meine, dann hast du natürlich zwei Fußballer da vorne drin, die einfach momentan die sind mit Abstand vielleicht das beste Duo im Weltfußball wahrscheinlich. Also die beiden sind krass, wenn man sich überlegt. Kane, 8 Tore, 10 Vorlagen. Son, 10 Tore, 3 Vorlagen. Insgesamt haben sie 31 Torbeteiligungen, die sich zusammen aufteilen. Sie haben 18 der 23 Spurs-Treffer erzielt. Das ist vollkommen wahnsinnig. Sie haben sich auch noch 11 gegenseitig aufgelegt. Insgesamt hat in der Premier League Geschichte insgesamt sich nur ein Team mehr Tore gegenseitig aufgelegt. Das waren Lampard und Drogba. Nur ein Duo. Wenn man mal überlegt, wen wir alle hatten. York und Cole. Oder was, wenn es dann auch gab. Thierry Henry und Pires. Oder keine Ahnung wen. Thierry Henry und Bergkamp. Alan Shearer und keine Ahnung, wie wir da alles hatten. Und die beiden sind noch verrückter. Also das ist schon, das ist, finde ich, etwas sehr, sehr Beeindruckendes, was die momentan leisten. Son ist in einer unglaublichen Form, also so effizient habe ich den selten erlebt, über Harry Kane brauchen wir nicht diskutieren, der hat plötzlich auch noch das, also die beiden haben ja im Endeffekt ihre Superkräfte vereint und jeweils auch noch getauscht. Also das ist ja eigentlich Wahnsinn. Kane war immer der große Abschlussspieler, das ist plötzlich Son auch. Und Son war immer der große Vorbereiter, das ist jetzt Kane auch. Und dann finden sie sich auch noch gegenseitig. Das ist wirklich eine sehr, sehr beeindruckende, Kombo, die sie da haben zu zweit. Und dann viel Spaß. Also das ist
ja dazu unglaublich. Die anderen Zutaten, die halt hinten dazu arbeiten, das haben wir ja auch schon gesagt, Heuber und so, die einfach unheimlich gut tun. Jetzt zeitgleich will ich das jetzt um Himmels Willen nicht verschreien, aber die letzten Jahre mal drauf geblickt mit dem Spielpensum, das beide zu absolvieren haben. Kane und Son waren halt schon auch mal öfter verletzt und das dann irgendwie für 6, 8 oder 10 Wochen. Wenn das jetzt nicht passiert, also irgendwie so 100% überzeugt bin ich jetzt immer noch nicht, dass Tottenham schon ein totaler Meisterschaftskandidat ist, weil ich vermutlich nach wie vor City und Liverpool einfach zu stark vielleicht sogar im Moment einschätze oder wenigstens, also bei Liverpool nicht zu stark, aber City, bei denen weiß ich jetzt immer noch nicht so recht, was alles bedeutet, aber also dass sie dann das erweiterte Feld der potenziellen Herausforderer jetzt im Moment sowieso anführen, ist, glaube ich, klar. Und ja, das ist...
Aber das alleine ist ja schon mal eine Leistung. Das Ding ist, ich habe ehrlich gesagt bei keiner anderen Mannschaft, also ich habe bei allen Mannschaften in der Premier League Fragezeichen. Ich gebe vielen Mannschaften viele Fragezeichen und dann wird es immer weniger nach oben hin, logischerweise. Aber ich muss ehrlich sagen, die wenigsten habe ich bei Tottenham, wenn ich ehrlich bin. Weil Liverpool hat in der Defensive ein enormes Fragezeichen und da waren 2, 3 Leistungen drin, bei denen die Fragezeichen auch dick rot zu unterstreichen waren. Bei City noch mehr, weil die da ja überhaupt nicht oben rankommen. Ich vertraue Leicester nicht, auf gar keinen Fall. Ich vertraue Arsenal nie und immer. Also dementsprechend, die wenigsten Fragezeichen habe ich bei José Mourinho. Das sind wahrscheinlich 2 Fragezeichen, die ich habe insgesamt. Aber also im Endeffekt ganz stabiles, also über jeden Zweifel haben, und so wie Liverpool letzte Saison, ist gar kein Team in dieser Saison, aber wenn, dann Tottenham.
Aber vermutlich halt auch bei Tottenham eben aufgrund der gelernten Dinge über den Verein, weil normalerweise in dem Spiel jetzt gegen Arsenal wäre es ein dreckiges 0-0 oder vielleicht sogar irgendwann 0-1 geworden oder 1-2. Auf jeden Fall knappe Niederlage, das wäre ihnen schon zuzutrauen gewesen. Da haben wir auch kurz gestern telefoniert und gesagt, dass wir denen so ähnlich schauen, wenn die das heute verlieren. Das Problem ist nur, auf der anderen Seite steht halt Arsenal, denen das auch ähnlich sieht irgendwo. Und das ist das Gemeine dran, dass ich bei Arsenal irgendwie schon mit dem Sommer das Gefühl hatte, über den Punkt sind wir sogar schon jetzt hinweg. Die sind eigentlich recht verlässlich.
Ja.
Und jetzt wirkt, das ist die planloseste Phase von Arsenal, die man, glaube ich, seit langer Zeit Absolut. Sieht. Sowohl spielerisch als auch von allen anderen Dingen. Und ich gehe immer noch nicht so weit, dass ich jetzt, das ist vollkommen wurscht, weil der Name Arteta ist total tauschbar mit jedem anderen Trainer dieser Welt. Dem würde es jetzt nicht besser gehen, weil das sind halt einfach noch, das ist immer noch ein Restekader und es gibt immer noch die gleichen Probleme. Das haben wir auch im Sommer und in der Vorschau immer wieder gesagt, dass das so bleibt und so ist. Nur trotzdem, das muss man ja auch mal benennen, das Gute ist das jetzt gerade nicht. Das ist wirklich eine schwache und eine alarmierende Phase.
Ja, absolut. Also hab ich mit Chris letzte Woche auch schon besprochen. Liebe Grüße nochmal, das ist halt genau so. Ich habe schon irgendwie, jetzt sag mal so, diesen Rest, das haben wir da auch schon letztes Mal gesagt, die Frage bleibt für mich schon, ob wir vielleicht mit einem anderen Trainer, dem wir nicht so wohlgesonnen wären, ob wir mit dem härter umgehen würden als mit Arteta, weil Arteta ja doch schon ja ein positives Standing hat aufgrund der ersten Erfolge und dieser Achtungserfolge und auch dieser Pokalerfolge. Deswegen kann es schon sein, weil ich meine, unter Unai Emery, muss man schon sagen, standen sie weit besser da um diese Zeit als unter ihm und der musste im Winter gehen, musste im Weihnachten rumgehen. Und bei Arteta sagen alle, die Mannschaft ist schuld. Also der Fokus ist ein anderer, der Blickwinkel ist ein anderer auf Arsenal. Der auf Unai Emerys Arsenal war totaler, da stand aber der Trainer davor. Und bei Arteta ist so, das ist ein bisschen weiter mehr von der Seite und man schaut an Arteta vorbei, auf die Mannschaft und so weiter und auf das Board und wie auch immer. Das ist, glaube ich, schon eine Frage des Betrachtungswinkels, will ich nur mal eingeworfen haben, was nicht heißt, dass ich sage, man sollte mehr auf Arteta, man sollte Arteta mehr in die Schusslinie nehmen. Ich glaube einfach nur, dieses Bild stimmt ganz gut, dass an ihm eigentlich alle jetzt schon klar sind, an ihm liegt's nicht. Und ich glaube, dass das immer falsch ist, weil jeder macht seine Fehler. Aber wie du zu Recht gesagt hast, im Endeffekt ist die Mannschaft einfach nicht gut genug, um da irgendwie was, um mehr zu reißen. Also, sag mal, so, sie ist gut genug, um mehr zu reißen.
Ja.
Aber nicht um alles zu reißen, wie die Leute es erwartet hätten. Und das ist das Ding. Also, ich finde nach wie vor, wenn du da stehst, wo du jetzt stehst, und das ist schon weit zu wenig. Das muss man schon sagen. Also, vor allem du, auf Rang 15, worüber reden wir?
Ja, und das, klar, aber das gehört jetzt auch eben dazu, dass Arteta den Schritt macht. Das muss man dann auch sehen von einem Trainer, von dem man eben das projiziert, was man jetzt gesehen hatte. Dann muss er jetzt auch durch diese Situation durch. Und ich glaube, das traue ich ihm auch vollkommen zu. Und das gehört jetzt einfach dazu. Und auch da, ich meine, keine Ahnung, woher das jetzt kommt. Ist das Müdigkeit? Und da verschleifst du natürlich jetzt auch schon wieder fast junge Spieler, die in der Situation jetzt da ran müssen und irgendwie Dinge schultern müssen, die sie noch nicht schultern dürften. Aber es gibt viele Truppen, die einfach, und das ist jetzt nicht nur in England so, sondern aber auch in England, die einfach gerade nicht so frisch, so spritzig sind. Das ist nun mal was man braucht für so ein wahnsinnig, auch da meine ich jetzt auch durchaus psychisch, für so ein System in der mit diesem Positionsspiel, mit dem Aufwand und auch den psychologischen Aufwand und so, das ist mir schon klar, dass das einfach jetzt, das ist jetzt einfach ein echter Test für die Truppe und ich traue ihm das zu, keine Frage, nur, ja, wie gesagt, also das ist schon nochmal alarmierend, dass dann am Ende in so einem Spiel eben dieser Tottenham gewinnt und eben nicht irgendwelche anderen Dinge. Eine kurze Meldung mag ich gerne noch abhaken, weil Mino Raiola muss einfach in so einen Podcast rein, das ist ja klar. Hat sich geäußert gegenüber Tuttosport in einem Interview und es ging natürlich um den Schützling Paul Pogba und die Situation bei Manchester United. Das Zitat heißt, Paul ist unglücklich, er ist nicht in der Lage momentan, sich selbst zu verwirklichen, wie er das gerne würde und wie das von ihm erwartet wird. Er muss das Team wechseln. Er braucht einen Wechsel in der Umgebung, also change the air, also Wechsel Luft, Situation, wie auch immer. Der Vertrag, der auslaufen wird in einem Jahr und bla bla bla. Er denkt halt, dass er im nächsten Transferfenster wechseln muss. Die Zahlen dazu sind 8 Premier League-Spiele in der Saison, 5 Starts und hat am Samstag das erste Mal getroffen. Dazu gibt es ein paar Einwechslungen in der Champions League, aber jetzt nichts in dem Sinne brutal, ja, was soll man sagen, überzeugendes, will ich mal so gehen. Und das ist schon verständlich jetzt wahrscheinlich, dass der Berater jetzt auch trommelt, auch wenn es genau das ist, warum er oft ungelitten war.
Ja, klar, nur im Endeffekt, wir haben es ja letztens auch schon besprochen, Ole Gunnar Solskjaer setzt jetzt auf der Doppel-6 auf andere Spielertypen. nämlich auf Matic, Fred, McTominay. Auf diese drei wird meistens gesetzt. Warum? Weil sie mehr Statik bringen, weil sie mehr Balance bringen, weil sie hinten erstmal mehr absichern. Warum macht er das? Weil die Defensive zu wackelig ist. Das heißt, er muss mit den Sechsern ein wenig kaschieren. Das macht er ganz gut. Seither läuft es defensiv ein wenig besser. Immer noch nicht gut, aber ein wenig besser. Und Pogba ist jemand, der sich eigentlich in der Tendenz eher als zweiten Bruno sieht oder als Außenstürmer, der einfach weiter mit nach vorne läuft und dementsprechend und da hinten gar nichts arbeitet. Und dementsprechend kann ich es absolut nachvollziehen, dass du sagst, dann lasse ich den draußen. Weil wenn du natürlich zwei Gegentore kassierst, anstatt nur einem, dann würde ich mir auch wählen, wie ich dann nehme. Und dementsprechend ist es absolut logisch, dass du es so tust, wie es ist. Was natürlich schon kommt, das ist auch typisch Solskjaer, jedes Mal zu sagen, Paul ist nach wie vor wichtig, er wird noch wichtig für uns werden, er hat bla 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 bla. Und dementsprechend muss er ja auch tun. Aber ich glaube, dass keiner böse ist, wenn im Endeffekt irgendwann einer um die Ecke kommt, 100 Millionen auf den Tisch legt und der ist weg, weil dann kann United wieder was anderes machen.
Ja, eben. Also Bruno ist da. Das ist, glaube ich, die Position, auf die er am ersten reinrutschen kann. Van de Beek ist da. Irgendwie, glaube ich, haben sie auch alles satt rundherum, dieses ganze Theater und Papa. Und da können sie jetzt zum Teil auch gar nichts dafür, weil logisch, das muss man ja auch dazu sagen, dass der probiert's ja und wenn er jetzt nicht spielt, dass trotzdem immer nach ihm gefragt wird. So, dafür kann er ja nichts, dafür kann keiner was. Dass das für alle unzufriedenstellend ist, glaube ich, auch klar. Dass das generell einfach bis auf ein paar Saisonwochen ganz zu Beginn unter Solskjaer, das ist also auch schon wieder 2 Jahre her, einfach nicht gepasst hat, ist, glaube ich, auch klar. Wenn die Ablösesumme, und damit kommen ja auch immer noch, muss man ja auch ehrlich sagen, damit kommen ja dann auch immer noch Gehaltseinsparungen und so dazu. Wenn das möglich wäre, dann glaube ich, ist es für alle Seiten gut. Jetzt frage ich mich halt natürlich, und das klingt jetzt erstmal komplett komisch, aber jetzt frage ich mich, gibt es im Moment einen Abnehmer für Pogba? Juventus wird irgendwie natürlich immer genannt.
Ja.
Aber in der aktuellen Phase, und ich meine, die wollen ja trotzdem noch Geld für den haben, so ist er nicht, die werden ihn jetzt nicht verschenken. Und das natürlich, sie dann Lust hätte auf den, klar, und dass Raiola auch wahrscheinlich in Richtung Real tendieren würde. Aber das kann ich sagen, die haben das Geld nicht. Und das schaue ich mir halt an. Aber das ist natürlich klar. Also wir sind jetzt im Dezember, in einem Monat geht's wieder los mit der Transferphase. Und das bedeutet, Raiola ist ein Fuchs und der fängt jetzt halt langsam an, sich zu positionieren.
Das ist klar. Wie bindet man sowas am besten ab? Mit dem schönen Fernsehsatz, den man immer sagt, wenn man nichts mehr zu sagen hat eigentlich, wir dürfen gespannt sein, wie es da weitergeht.
Bleibt abzuwarten,
genau.
Es dürfte spannend werden, wo Pogba hinwechselt. Und die Sau werden wir jetzt jeden Podcast einfach mitnehmen, Wasserstandsmeldung. So.
Absolut.
Wie glücklich ist er und so weiter. Aber also jetzt mal allen Ernstes, ich halte das schon auch nicht für ganz verkehrt, wenn das ist, zu dem Zeitpunkt.
Auf die Bank sitzen brauchst du ihn nicht. Auf die Bank sitzen brauchst du ihn nicht, weil ich meine, dafür ist er zu wertvoll. Dafür hat er zu großen Wert. Weil das Problem ist ja, jedes Spiel, das er nicht spielt, alarmiert andere Vereine zu sagen, ich biete, aber nicht mehr bieten, sondern ich biete weniger. Und weil ihr wollt ihn ja loswerden, offensichtlich. Und das ist natürlich, du machst den Markt ja selbst kaputt für ihn. Dementsprechend, eigentlich heißt er ja immer ein Schaufenster stellen, das heißt ja nicht umsonst. Weil gute Spieler, die viel spielen, erzielen auch, oder gut spielen, erzielen hohe Preise. Wahrscheinlich der Marktwert von Kane und Son war noch nie so hoch wie jetzt. Ist ja klar, weil sie gut spielen und dementsprechend steigt die Nachfrage. Du kannst mehr verlangen dafür. Bei Pogba, wenn du ganz genau weißt, im Endeffekt, oh Mann, wir haben da einen Typen auf der Bank sitzen, der verdient in der Woche 400.000 oder keine Ahnung, was er verdient. Mist. Und natürlich sagen die anderen Vereine auch, ich glaube, da könnten wir rein, weil der könnte den Markt bekommen.
Ja, glaube ich auch. Und da bleibt es jetzt wirklich spannend und es bleibt auch abzuwarten und so, wie das jetzt weitergeht. Aber ich würde noch nicht auf Winter wetten, ehrlich gesagt, aber Sommer, denke ich, ist es dann vorbei, weil dann ist noch ein Jahr Vertrag übrig und da ging es ja auch nochmal drum bei Raiola, dass er nicht verlängern wollte, es gab ja eine einseitige Option, logisch zieht man die, erstaunlicherweise in der Phase, als es richtig gut lief für United, da hat er ja auch nicht gespielt, er war auch verletzt, da hieß es, man sei durchaus bereit und das wissen wir ja auch, United ist auch immer mal in der Lage, ein völlig abstruses Vertragsangebot rauszuhauen für jemanden, dem man nicht so viel Geld und vor allen Dingen Laufzeit an Jahren ans Bein binden sollte. Das haben sie auch immer wieder getan und wenigstens ging es noch nicht in diese Richtung, weil ich hätte mir vorstellen können, dass die auch direkt einfach Nägel mit Köpfen machen und sich danach überlegen, wie es weitergeht. Ja,
aber dieses Gebaren von Raiola, ehrlich gesagt, geht mir wirklich auf den Zeiger. Also es gibt wirklich seriöse Berater und es gibt Mino Raiola, der mit Sicherheit für seinen Schützling am meisten rausholt, der mit Sicherheit für sich am meisten rausholt, damit ist er wahrscheinlich aus der Schusslinie raus. Aber das ist so ein, ich muss echt sagen, so ein ekelhafter Typ irgendwie, wenn ich ehrlich sein darf. wenn es gut läuft, dann heißt es, wir können uns vorstellen, mit Manchester United zu verlängern. Zuvor hieß es, er will unbedingt zu Real Madrid. Jetzt spielt er wieder ein paar Wochen lang nicht. Dann heißt es wieder, er muss jetzt hier weg. Also wie es ihm gerade passt, dass da mal irgendjemand beratet im Sinne von, Junge, reiß dich doch mal zusammen, trainiere jetzt erstmal 3 Wochen, schau mal, was im Winter passiert, deine Spiele werden kommen, nutz die, du hast doch die Chance, du bist der beste Spieler im Kader, wenn du alles bringst, was du bringen kannst. Diese Beratung fehlt mir bei Mino Raiola gänzlich, sondern es ist eine rein finanzielle Beratung.
Ja, das ist leider so. Es gibt angenehmere, sympathischere und wahrscheinlich auch seriösere
Aber Berater. Viele, viele, wenig viele, viele Menschen auf der Erde, die ja. weniger Geld haben als er.
Ja, wenig geldigere, das ist auch die Wahrheit. Und das, um ehrlich zu sein, damit möchte ich es auch abschließen, das tut Pogba, glaube ich, auch nicht immer gut, weil der ja sowieso schon auch durchaus öffentlich im Zweifel steht, wohlgemerkt öffentlich. Ich glaube, der hat intern einen recht guten Ruf und das nicht nur bei United, sondern auch in der Nationalmannschaft.
Ja, absolut.
Und da darf man sich auch nicht immer von dem Optischen blenden lassen, das halt etwas extravaganter ist, bei vermeintlichen Zuschauern halt nicht so gut ankommt. Aber ich glaube, da ist halt ganz viel auch dieser Lautsprecher Raiola, der immer wieder dafür sorgt, dass man das Gefühl hat, der nervt. Ja, obwohl er glaubt, der macht gar nichts. Und darauf wollte ich ja vorhin hinaus. Der versucht ja, sich irgendwie anzubieten. Er kriegt halt wenig Spielzeit, keine Position.
War
ja
auch verletzt.
War verletzt auch, ja.
Und
Bruno ist halt einfach auch saugut. Und so kommt es halt an, dass man... Also
ja, und dann spielen andere gut und dann steht erstmal natürlich die Mannschaft, die spielt. Never change a winning team. Warum sollst du denn sagen, wir haben 3-0 gewonnen, aber ich nehme jemanden, oder wir haben 3-1 gewonnen, wir nehmen jemanden raus, der vielleicht uns eventuell wieder dieses gut funktionierende Spielmomentum wieder nimmt. Das kann ich verstehen.
Und ich meine, auch da, Leader ist halt auch keiner.
Oh Mann, dieses Wort, ey.
Ja, ihr merkt schon, das treibt mich gerade um. Es nervt einfach so sehr. Und da sind Interviews zum Teil geführt worden und Antworten gegeben worden, die wirklich ausschließlich auf Leadertum beschränken. Kompletter Schwachsinn. Okay, ja gut. Dann können wir uns zum Schluss noch einen kleinen Spaß erlauben.
Der Klassiker.
Länger her. Dass wir,
ich habe das Gefühl, ihr seid heute recht albern.
Ja. wer übrigens rausfindet, woher dieses Zitat stammt, der kriegt vielleicht ein Weihnachtsgeschenk.
Der kriegt wirklich was, ja. Wer da rausfindet, wo das herkommt. Oh ja. Die Älteren müssen es sein, glaube ich.
Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Es lohnt sich immer, in die Kommentarhölle zu schauen. Und die heißt YouTube, wie wir alle wissen. Das heißt, man kann ja noch mal gucken, was da so abgeht unter einem Spiel, das du ausgesucht hast. Und das heißt wie?
Manchester United gegen, was war's?
Paris.
Gegen Paris Saint-Germain, 3-1. Das hast du kommentiert und du musst natürlich dann auch immer, was viele nicht wissen, aber es ist so, jeder Kommentator, ich weiß gar nicht, wer das mal eingeführt hat, da gab es sich, egal, muss nach dem Spiel noch immer eine Zusammenfassung machen, also für den Hinweis. Das heißt, natürlich das Live-Spiel, was da drunter geschrieben worden ist, das weiß ich nicht, aber
auf jeden Fall. In dem Fall ist es ein Kommentarschnitt, bedeutet, da schneidet jemand, also die Dinger, die auf YouTube gehen, da schneidet jemand die Live-Aussagen zusammen. Das heißt, ich gebe ja so gesehen keinen Kontext, sondern ist halt so geschnitten, wie es geschnitten ist und manchmal logischerweise halt auch knapper, also kommt kein Diskussion.
Aber ich glaube, über den Kommentar geht es eigentlich gar nicht so nervig, ehrlich gesagt. Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Martial und sowas verdient dann Millionen, weil er muss ihm die Chance vergeben haben. Oder? Hat er eine Chance vergeben?
Zwei
Stück, okay. Ja. Da steht aber auch drunter, ein Anthony Martial antwortet, sorry Jungs, ich hab's vermasselt. Mir geht's derzeit einfach nicht gut. Ein echter, also steht wirklich Anthony Martial, natürlich ist es nicht, aber dann steht drin mehrfach, die Entstehung zum 3-1 von Neymar war echt heftig. Schade, dass da nicht mehr drin ist. Also scheinbar haben die zu spät in die Szene reingegangen. Diese Entstehung oder die Balleroberung durch Neymar war nicht eingezeigt, diese Einleitung.
Ah ja, die Pirouette, ich glaube, das stimmt sogar, ja.
Okay. 1:20, wenn du online spielst und die Mutter dich zum Essen ruft. Ich weiß nicht, was da war.
Was war? Keine Ahnung, was bei 1:20 war, ehrlich gesagt.
Okay, aber auf jeden Fall, wer ist Chanbroke? Das verstehe ich nicht.
Das ist auch ein Running Gag, den es zu geben scheint, den ich auch nicht ganz verstehe.
Auf jeden Fall, Chan sieht immer noch gleich aus, ich küsse dein Herz, irgendein Schwachsinn war natürlich wieder dabei. Ralf Gudes ist einfach der beste Kommentator, den der deutsche Fußball zu bieten hat. Danke, dass er jetzt auch in den Highlights auftauchen darf.
Ja, gut.
Also nochmal da, es gibt einen Unterschied zwischen Kommentator und Experten. Also Uli ist der Kommentator, aber das wisst ihr wahrscheinlich sowieso. Und Ralf Kunis ist der Experte. Dann haben wir Nobody, dann ich Doppelpunkt, auch wenn Manchester verkackt hat, war die eine rote Karte jetzt echt überflüssig.
Das ist eigentlich erstaunlich, dass da nicht mehr zur roten Karte kommt.
Neymar war sponsored bei Ramen Noodles. Tipico gönnt, Ehre. Einer erkennt, dass in dem Wort Fred das Wort Red steckt.
Aha. Ja, das typische Harry Maguire-Bashing wieder in Topform. Ja. Ist auch bei YouTube ganz wichtig.
Wer ist Chanbrook? Verstehe ich nicht. Diesen Witz verstehe ich nicht, aber okay. Martial ist so kacke und den habe ich damals so viel bezahlt. Wem hat er so viel bezahlt? Keine Ahnung. Wenn man mit so einem Team spielt, macht Fußball Spaß. Tuchel, das wird schon. Nach 4 Jahren. Internetschreck. 100k Leitung reicht nicht, um ein Video auf 720p zu schauen. Ja, das ist natürlich auch bitter. Sehr, sehr bitter, wenn das nicht geht. Wie der Kommentator zu dieser Parade einfach mal gar nichts sagt. Hast du nichts gesagt, oder was ist mit dir los, Junge?
Keine Ahnung.
Trashford und Farsial. Oh Mann, was für ein
Problem. Ich glaube, das ist Fatia.
Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ich habe es wahrscheinlich schon wieder einfranzösisiert. Der Moment, wenn du bemerkst, dass im Titel Schreck falsch geschrieben wurde. Wieso Schreck? Ich verstehe gar nicht Schreck.
Ja, ich glaube, das heißt wahrscheinlich Schreck.
Ja, wahrscheinlich.
Und es wird lustig sein.
Soll lustig sein, wahrscheinlich. Krankes Spiel auf jeden. Martial ist ein overhypter Lewandowski. Ach, also ich glaube, das hat auch noch niemand auf dieser ganzen Welt gesagt, aber okay. was ist nun mit Martial los? Ja gut, das ist immer dasselbe. Martial sollte zu Schalke wechseln. Können wir da vielleicht ein Gerücht daraus machen oder so?
Wird scheinen. Ist auch wieder gefickt worden, ist auch klar.
Ja, also das ist wirklich, also da sind schon wirklich sehr, sehr Leute. Ich liebe diese Live-Kommentatoren. So ist nett. Jemand liebt dich. Siehst du? Sowas kriegst du von uns, sowas kriegst du von unseren Hörern nie gesagt. Bitte schreibt ihm, dass ihr ihn liebt. Da freut er sich mit Sicherheit. Fred hätte nicht mal bei Schalke einen Stammplatz. Alter, das ist auch so ein Scheiß einfach. Das ist einfach so ein Scheiß.
Der ist eigentlich ein überragender Form.
Der gibt dieser Mannschaft so viel, aber okay. Aber es ist einfach nur Quatsch. Moderner Klassiker, aka Plastik gegen verkorkste Tradition oder auch zu viel Kommerz gegen zu viel Kommerz.
Mhm.
Ja. Alles gut. Genau so ist es. Genau so ist es. Ja, ich glaube, das war's dann eigentlich schon. Oh, warte, da war's. Ich weiß nicht, wer Chumbroke ist, das verstehe ich nicht. Aber irgendjemand wird's uns schon erklären irgendwann mal. Vielleicht wenn ihr es wisst, dürft ihr es uns gerne schreiben. Ich weiß nicht, wer es ist. Paris ist schlechter als Bayern. Ach so, echt. Martial richtig erschossen tot. Mein Sohn hat nicht kriminell.
Gut. Gott sei Dank.
Was? Also, das sind auch Leute, die verlaufen sich, glaube ich, einfach auch nur, oder? Also, das sind irgendwelche, also, das ist doch wirklich Wahnsinn. Mein Sohn hat nicht kriminell. Okay. Ich hoffe, ihr habt auch nicht kriminell. Das wäre nicht schön. Ja, gut. Hurra, hurra, Hannover ist da. Gut, ich glaube, das war's. Können wir eingehen. Jetzt können wir weiter schauen, was bei mir stand. Manchester City gegen, was habe ich gemacht? Manchester City gegen Fulham. Das ist vielleicht für die Fulham-Fans auch was. Vielleicht haben da ein paar clevere Fulham-Fans drunter geschrieben. Vor 2 Tagen. Erstmal die Werbung mit Jerome Boateng. Die gewünschte Reaktion hat sich Broski von David Wagner auch gewünscht. Erstes Tor war einfach ein Umut-Klassik. Verstehe ich auch nicht. Mal kurz Kompliment an den Kommentator, der ist mega solide.
Mega solide.
Nicht so wie manch anderer bei Sky. Das muss ich jetzt liken. Nein, das like ich nicht, oder?
Mega solide.
Aber ist auch geil. Danke an, jetzt pass auf. Danke an RSM. Du bist super Typ. Du bist super Typ.
Mega solide ist das beste Kompliment, anstatt dass er sagt, er ist stark oder cool.
Nee,
oder
das ist ja in der heutigen Zeit so.
Du bist mega solide, Alter.
Das ist ja das immer. Lächerlicher Elfmeter. Sterlings Frisur sieht aus wie türkische Datteln auf Möbeln.
Dantel.
Dantel auf Möbel. Alter Schwede, ey. Hat der Schiedsrichter eine Plauze oder täusche ich mich? Das weiß ich jetzt nicht.
Ah, jetzt mal ernsthaft. Also was ist denn mit dem Niveau auf YouTube passiert? Das ist ja halbwegs annehmbar. Das
ist echt auch gar nicht so schlecht geschrieben, ehrlich gesagt. Todes Handspiel? Was für ein Opa pfeift da eigentlich? Könnte glatt aus der Kreisliga A sein.
Es ist Winter und die Spieler ziehen immer noch kurz am Trikot an.
Gott. Die Bräune? Sterling ist so eklig mit seinen Schwalben jedes Mal. City is back. Es ist nur Fulham. Sogar Arsenal kann gegen ihr gewinnen. Gegen ihr?
Was sind das? Das sind immer die Leute, die sich beschweren, dass Mannschaften Spiele gewinnen, weil der Gegner nicht gut genug ist. Nochmal so lustig. So, das entspannt euch mal, ist nur sowieso.
City is back. Sterling ist so eklig. Ja, ich glaube, das war's.
Ja, ich bin erschüttert.
Einen lustigen Vino. Du kannst schon mal abbinden.
Ich bin erschüttert, dass das Niveau bei YouTube annehmbar ist. Das mag ich so nicht hinnehmen, weil selbstverständlich habe ich jetzt erwartet, dass da Schmähungen kommen.
Ist das eine Katze? Haha.
das ist so nicht hinzunehmen.
Ja, also wir kommen verhältnismäßig gut weg, Freunde. Okay. So.
Stunde durch, wir waren mal wieder beieinander in Folge Nummer 12. Genießt die Woche, genießt diese ruhige Vorweihnachtszeit.
Und Patreon.
So. Und genau, Patreon, da müssen wir selbstverständlich noch hin. Wie immer, vielen Dank an die, die schon dabei sind. Es sind wieder einige dazugekommen. Sorry, wenn ich noch nicht allen geschrieben habe.
Kommt aber noch.
Keine Absicht, das kommt selbstverständlich noch. Es ist einfach extrem viel zu tun gerade, deshalb ist das alles noch auf Halde. Aber kommt natürlich selbstverständlich noch patreon.com/clickandrush oder aber clickandrush@gmail.com für diejenigen, die eher über PayPal gehen. Wir haben das schon gesagt, ihr seid diejenigen, die diesen Podcast möglich macht, weil eben damit trotzdem wir die Dinge am Laufen halten können. Wir haben das schon mehrfach gesagt, Technik und so weiter, was alles zu machen, zu bezahlen ist und dergleichen. Das ist toll, dass ihr uns helft. Wir wissen das sehr, sehr zu schätzen, dass dem so ist, dass ihr genießt, was wir tun. Und das ist das schönste Kompliment, was ihr uns machen könnt. Und das hilft dann auch, obwohl der Tag schon wieder extrem lange war, dass wir dann trotzdem heute zusammenfinden, um den Podcast für euch aufzunehmen.
So. Soweit, so gut. Das war's. Vielen, vielen Dank. Also wie gesagt, nochmal, ich sage auch nochmal vielen Dank an alle. Und auch, wie gesagt, ich glaube, wir sind mit den meisten Patronen auch im regen Austausch jede Woche eigentlich, dass mich mindestens ein bis zwei, vier, fünf, sechs, sieben anschreiben. Gibt sogar welche, die haben meine Handynummer. Also da sind wir sehr, sehr offen und bedanken uns bei jedem Einzelnen. Bedeutet uns sehr, sehr viel. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen. Bis bald an alle in die große Runde. Geht jetzt an Weihnachten wieder heftig los für uns alle, für uns beide. Viele, viele, viele Spiele auf Sky. Viele, viele Spiele auf The Zone. Und dann sage ich bis zur nächsten Woche. Macht's gut.